geht's. Folge 10 des Podcasts Labor Inside, Protein auf Wandertag, die Serum-Elektrophorese. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts Labor Inside. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labor-SAT-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und ich freue mich besonders, mir gegenüber sitzt mein lieber Freund und Partner René Zadnicker.
Danke dir, Georg, für die Einladung heute. Ich freue mich sehr. Ich bin eben auch Labormediziner, habe Medizin und Molekularbiologie studiert und eben betreibe jetzt Labormedizin seit nach dem Studium, seit 2016, noch nicht so lange wie du. Aber wie ich draufgekommen bin, auch schon fast 10 Jahre.
Ja, und wir müssen beide zugeben, es macht noch immer Spaß. Und heute möchten wir ein bisschen über einen Dinosaurier im Labor plaudern, über die Serum-Elektrophorese. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Fachärzte in diesem Labor verdienen wir beide auch unsere Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Ganz kurz ein bisschen etwas über die Geschichte. Labormedizin ist eine relativ junge Disziplin, deswegen ist das eine Entwicklung, die in den 30er Jahren in Anfang genommen hat, mehr oder weniger schon ein Steinzeitmodell. Und die Serum-Elektrophorese ist in den 30er Jahren mehr oder weniger vom schwedischen Biochemiker Ann Tiselius entwickelt worden. Das war damals eine trägerfreie Elektrophorese, in der hat er in einer U-förmigen Flüssigkeit zum ersten Mal Proteine aus dem Blut erfolgreich aufgetrennt in einzelne Fraktionen. Und dafür hat er immerhin 1948 den Nobelpreis gekriegt. Und etwas später ist man dann wieder zurückgegangen auf feste Trägermedien. Das war einfacher. Das war dann das sogenannte Zelluloseacetat oder Agarose. Das kennen wir noch aus der Geschichte der Labormedizin, das 1848 die Mikrobiologie revolutioniert hat. Und damit ist es natürlich wesentlich einfacher gegangen, das Protein aufzutrennen. Und es ist deutlich besser aufgelöst worden. Und damit war das sozusagen der Beginn, Proteine in irgendeiner Form im Blut zu charakterisieren. Vorher hatten wir keine echten methodischen Möglichkeiten. Heute ist die Serum-Elektrophorese ein bisschen antiquiert. Heute können wir die Einzelproteine bestimmen mit immunologischen Methoden. Daher hat sie nur mehr ganz eingeschränkte Anwendungen. Wie machen wir das heute? Wie du weißt, sind wir heute wieder ein bisschen zurückgegangen zum Ursprung, zur Flüssigkeitselektrophorese. Wir machen eine Kapillarelektrophorese. Das heißt, wir trennen die Serumproteine in einer Kapillare auf. Es gibt einen Detektor, der sozusagen die einzelnen Eiweißstoffe nach Größe detektiert und es entsteht dann eine typische Elektrophoresekurve. Und das sind die Kurven, die du jeden Tag zu Hunderten siehst bei dir.
Ja, ich muss zugeben, ich sehe relativ viele davon. Hatte hier halt den Vorteil, dass wir diese Kapillarelektrophorese, die hatte ich auch schon während meiner Ausbildung gehabt. Und eigentlich eine Sache hat sich ja schon geändert, das hatte ich noch ganz am Anfang. Das hat sich ein bisschen umgestellt. Wir haben ja vorher aufgetrennt nach Albumin, Alpha 1, Beta und Gamma-Globulinen. Und mittlerweile aber ist, glaube ich, eh schon auch bei uns Standard, ich glaube auch schon überall anders, dass man nach Albumin, Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2 und Gamma-Globulinen auftrennt.
Das ist richtig. Manche Labors haben auch die Beta-Globuline zusammengefasst. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Damit können wir das etwas besser auftrennen. Und was sieht man in der Elektrophorese? Der Großteil der Eiweißkonzentration im Blut ist nach wie vor das Albumin, das in der Leber synthetisiert wird. Das macht so ca. 60% aus. Interessant ist natürlich die Beta- und die Gamma-Globuline. Da sind vor allem die Antikörper, die uns besonders interessieren. Und wenn man möchte, kann man in den einzelnen Fraktionen, das sind ja keine Einzelproteine, sondern Proteinmischungen mit vielen verschiedenen Funktionen, ein bisschen nachbohren, was denn da alles so versteckt ist. Und beispielsweise in der Alpha-1, Alpha-2-Fraktion, soweit ich weiß, sind vor allem Entzündungsproteine wie Haptoglobin, Alpha-1-Antitrypsin, das heißt, die steigen typischerweise bei Entzündungen an. Und in Beta-Proteinen sind auch die Lipoproteine drinnen. Das heißt, wenn jemand erhöhte Blutfettwerte hat, ist die Beta-Fraktion besonders erhöht.
Wenn ich noch etwas ergänzen dürfte, eben Deshalb habe ich das Beta 1 und Beta 2 so separat erwähnt, weil eigentlich sehe ich jetzt immer häufig, dass Alpha 1, Alpha 2 und Beta 2 bei akuten Phasenreaktionen einer Entzündung erholt sind, weil in Beta 2 ist ja auch das CRP vorhanden.
Richtig. Und das CRP ist so der klassische Entzündungsmarker, den wir heute eigentlich viel besser bestimmen. Wann macht man Elektrophorese oder wann würdest du eine Elektrophorese zum Beispiel machen?
Also prinzipiell natürlich, wenn ein Verdacht schon besteht auf eine gewisse Grunderkrankung, bei der ich da immer was sehen würde, zum Beispiel bei einem Plasmozytom. Oder auch viele Ärzte machen es natürlich als Vorsorgeuntersuchung ab einem gewissen Alter, wo halt das Risiko auf so eine Erkrankung steigen würde.
Ob das Sinn macht oder nicht, auf das werden wir noch zurückkommen. Aber um irgendwelche Einzelproteine oder Entzündungen zu diagnostizieren, haben wir jetzt glücklicherweise schon bessere Methoden. Und wie ist das bei einer akuten Entzündung? Hast du erzählt, wenn der Patient jetzt akut eine Entzündung hat, irgendwelche bakteriellen oder viralen Infekte, da virale Infekte mit etwas weniger, haben wir typischerweise Alpha 1, Alpha 2 erhöht und wie du gesagt hast, Beta 2. Und damit kann man das ein bisschen unterscheiden. Man könnte auch alternativ den Patienten fragen, ob er Fieber hat. Aber das tun wir Labormediziner ja ungern, zum Patienten zu sehen. Und im Gegensatz dazu gibt es den sogenannten Beta-Gamma-Typ, der eigentlich auch schon wenig Bedeutung hat, wo sozusagen die Gamma-Globuline, die Immunglobuline erhöht sind und das Albumin relativ verniedrigt ist.
Ja, das sehen wir eigentlich auch immer wieder mal, speziell bei Leberzirrhotikern.
Richtig.
Da muss man jetzt aber nicht so eine große Angst haben. Es schaut natürlich nicht so schön aus wie die Referenzkurve, die man immer im Internet findet, deutet aber nicht direkt hin auf eine hochpathologische Erkrankung wie ein Plasmozytom eben.
Nein, was passiert bei der Leberzirrhose? Die Leber produziert weniger Albumin, das Hauptprotein, das sinkt ab und das, was übrig bleibt, sind dann sozusagen die Antikörper, die von den weißen Blutkörperchen produziert werden, den Lymphozyten, die in Relation etwas ansteigen. Gleiches gilt auch bei Nierenerkrankungen, wenn der Patient sehr viel Albumin verliert, zum Beispiel wenn die Niere undicht ist und der Patient das Albumin im Harn ausscheidet. Auch dann haben wir so einen Typ, aber auch das diagnostizieren wir natürlich anders. Dazu machen wir eine Harnuntersuchung, wir messen das Albumin direkt und brauchen dafür keine Elektrophorese.
Wenn ich noch was ergänzen dürfte, was wir leider immer wieder halt natürlich sehen, ist, wenn ein Patient viel Albumin verliert, das macht halt einfach 60% des Gesamten, das man hier halt messen außen. Wenn das dann nur mal 40% sinkt, steigen natürlich relativ die Werte der anderen Fraktionen an. Das aber deutet noch immer nicht auf eine Pathologie an sich hin, für eine monoklonale, einen M-Gradient nehmen, eine monoklonale Gammopathie.
Nein, das nicht. Aber das, warum wir eigentlich derzeit nur mehr eine Elektrophorese machen, das ist der einzige Grund, ist, wenn wir den Verdacht darauf haben, dass einige Lymphozyten verrückt spielen. Jeder Lymphozyt produziert, soweit ich weiß, einen bestimmten Typ von Immunglobulin. Und wenn sich da einer unkontrolliert vermehrt, dann habe ich eine sogenannte Paraproteinämie. Das heißt, ich sehe einen typischen M-Gradienten. Das heißt, die Elektrophorese sieht aus wie das Zeichen einer berühmten Fastfood-Kette mit rotem Schild und gelber Schrift, um jetzt hier keine Namen zu nennen. Also es ist das Albumin natürlich noch als Zacke erkennbar und in den Gamma-Globulinen sieht man keinen runden Peak, sondern ebenfalls eine Zacke. Also es sieht aus wie ein M. Wann können Paraproteine vorkommen? Du hast gesagt, beim Plasmozytom typischerweise, also wenn bestimmte weiße Blutkörperchen, in dem Fall Plasmazellen, verrückt spielen und sich unkontrolliert vermehren. Bei einigen anderen Lymphkrebsarten, wie zum Beispiel der chronisch-lymphatischen Leukämie, aber auch bei Entzündungen können solche Konstellationen vorkommen, in ganz seltenen Fällen.
Also ab und zu sehe ich das natürlich auch bei Entzündungen, dass das ansteigt. Das ist dann meistens so, dass mich der Arzt auch anruft und nachfragt, weil das sind teilweise auch sehr junge Patienten mit 20 Jahren, wo ja eher eine pathologische Lymphomerkrankung ausgeschlossen werden kann, wenn keine weiteren Symptome vorhanden sind. Und da sieht man aber auch, wenn der Infekt zurückgeht und ich empfehle, dass man das eben nachkontrolliert, dass dann dieser M-Gradient auch wieder verschwindet.
Ja, also wichtige Information, Paraproteinämie bedeutet nicht gleichzeitig bösartige Erkrankung. Das kann auch etwas Gutartiges sein, etwas Passagieres sein oder etwas komplett Harmloses, auf das werden wir noch kommen.
Wenn ich noch eine Sache ergänzen dürfte, weil ich dazu auch öfters Fragen kriege und anrufe, nämlich noch zum Albumin. wo auch immer wieder Patienten mich fragen, habe ich jetzt eine Paraproteinämie? Es gibt noch eine spezielle Konstellation, das nennt sich Split-Albumin, wo einfach das Albumin zwei Peaks haben kann, das aber auch nicht wirklich auf eine Pathologie hindeutet. Das kommt halt ab und zu vor.
Richtig, das ist völlig harmlos. Das sieht man die Jungen. Ich habe noch den griechischen Namen gelernt, die Bisalbuminämie. Du sagst schon Split-Albumin, was beides dasselbe ist. Das ist sozusagen eine extra Zacke weiter vorne, die eigentlich keine pathologische Bedeutung hat. Wenn der Patient einen suspekten Befund hat, versuchen wir das weiter zu charakterisieren und versuchen einzugrenzen, ja, was ist denn das für Paraprotein? Das ist nämlich nicht ganz irrelevant. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Immunglobuline. Die häufigsten sind IgG, IgA und IgM. IgG, der Marker des Immungedächtnisses, der hat auch eine wichtige Funktion. IgM, der Marker der akuten Infektion. Und IgA ist typischerweise das Immunglobulin, das in Körpersekreten ausgeschieden wird. Und es gibt auch dazu zwei Leichtketten. Das kann entweder ein Immunglobulin vom Typ Kappa oder vom Typ Lambda sein. Das charakterisieren wir, indem wir eine Immunfixation machen. Das kennst du besser als ich. Du hast ja Biochemie studiert. Ich nehme an, du hast viele Immunfixationen gemacht.
Ich habe interessanterweise dann aufgehört bei der tausendsten zum Zählen. Ja. In der Ausbildung war mir das noch wichtig, dass ich ein paar mache. Und dann aber bei 1000 habe ich gesagt, ich kann es jetzt halbwegs. Und dem natürlich, man macht sicher viele. Also.
Ja. Und die Immunfixation dient dann zur Auftrennung und zur Identifizierung dieser monoklonalen Gammopathien. Das heißt, wenn wir da eine suspekte Bande sehen, versuchen wir herauszufinden, was ist denn das für Immunglobulin, um herauszufinden, ist das wirklich etwas Klonales? Das heißt, ist das von einer Plasmazelle oder ist das von mehreren Plasmazellen? Und von welchem Typ ist das? Das hat nämlich durchaus eine Auswirkung auf das Erkrankungsrisiko. Und manchmal sehen wir viele komische Klone, das heißt viele komische Banden, das heißt mehr als einen. Das sogenannte oligoklonale Bandenmuster ist eigentlich ein Entzündungsmarker. Der hat jetzt keine pathologische Bedeutung in dem Sinn, dass es jetzt nicht auf Krebs hindeutet.
Wenn ich noch was zur Immunfixation ergänzen dürfte, ich hoffe, wir nehmen jetzt hier nichts vorweg. Was ja wohl sein kann, meistens, wie du gesagt hast, weisen wir bei den Schwerketten IgG, A und M nach. Es kann aber in seltenen Fällen, was ich auch schon hier hatte und natürlich auch im Krankenhaus, noch D oder E die Schwerkette sein. Das würde dann halt im zweiten Schritt folgen, wenn man im ersten Schritt nichts findet, als weiterführende Diagnostik.
Ja, auch ich habe einmal ein IgD gehabt. Und solltest du ein IgE-Paraprotein finden, gratuliere ich. Mein Onkel war stolz darauf, dass er in den 70er Jahren das erste entdeckt hat. Meines Wissens ist seither keines mehr in Österreich aufgetreten. Aber wir würden uns freuen, wenn du da sozusagen wieder hervortrittst. Und man muss auch sagen, manchmal produzieren diese entarteten Zellen nur Teile von Immunglobulinen, also von diesen Antikörpern, also inkomplette Antikörper. Das heißt, es kann durchaus sein, dass nur freie Leichtketten vom Typ Lambda oder Kappa nachweisbar sind oder nur ganz selten freie Schwerketten, aber das ist meines Wissens eher eine Rarität. Bei einer Entzündung findet man meistens kein einzelnes Immunglobulin, das besonders erhöht ist, sondern es sind viele verschiedene Immunzellen aktiviert. Das heißt, ich habe so etwas Polyklonales. Das sieht man typisch und kann das gut unterscheiden. Wir machen das mittlerweile ein bisschen automatisiert. Das ist die sogenannte Subtraktionsmethode, wo wir eine Elektrophorese durchführen und die einzelnen Fraktionen mit Antikörpern ausfeilen. Und wir sehen einfach, wo fehlt dann mehr oder weniger dieser Zinken und diese Auslöschung können wir dann als Paraprotein ganz gut identifizieren. Wenn man ein bisschen Übung hat, so wie du, ich glaube, du machst jeden Tag, wie viele? 50, 60?
So 50 werden es schon sein, ja. Und eigentlich sehe ich auch noch einen zweiten großen Vorteil von den Methoden. Wir können die relativ gut auch den Zuweisern zur Verfügung stellen, auch die Kurven eben, die da rauskommen. Und der Zuweiser kann dann auch selber vergleichen. Also bei uns ist ja auch so, wenn jetzt der Zuweiser über die Zeit mehrere Elektrophoresen, die Immunfixation anfordert, vergleichen wir natürlich mit den Vorbefunden eben, ob sich die Kurve verändert hat und eine zusätzliche Diagnostik erforderlich ist.
Richtig. Und wann brauche ich heute noch eigentlich eine Elektrophorese? Eigentlich nur dann, wenn ich einen klinischen Verdacht habe auf eine symptomatische lymphatische Erkrankung, also im meisten Fall ein multiples Myelom, das sitzt vor allem im Knochen, oder wenn ich unklare Knochenprozesse ausschließen möchte. Das heißt, wenn ich im Röntgenbild, wenn der Orthopäde im Röntgenbild etwas sieht, wo irgendwie er das Gefühl hat, da ist jetzt ein Prozess, der den Knochen auflöst, kann da ein Myelom dahinter stecken und dann charakterisieren wir das, um es nachzuweisen oder auszuschließen. Warum ist kein Screening sinnvoll in diesem Fall? Darauf werden wir noch einmal eingehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich bin etwas gegen Screening, aber
ich sehe heute ein großes Problem, dass ich heute einfach durch das, dass ich sehr viele Elektrophoresen mache, sehr häufig sehe, mit dem Alter nimmt die Chance zu, dass man halt einen M-Gradienten hat. Und ich kann das sein, bei über 70 oder 80 Jahren liegt er bei ungefähr 10-20% Chance,
richtig, sowas zu haben. Das heißt, im Alter haben sehr viele Personen ein Paraprotein, haben aber trotzdem eine extrem geringe Chance, dass aus diesem Paraprotein jemals eine bösartige Erkrankung wird. Was mache ich, wenn ich den Verdacht habe auf ein Myelom? Zum Beispiel, wenn ich irgendeine unklare Einschränkung der Nierenfunktion habe, wenn ich einen Knochenprozess habe, den ich abklären möchte. Im Allgemeinen macht man ein Basislabor, bestehend natürlich aus einem Blutbild, dem Gesamteiweiß, dem Kreatinin, der alkalischen Phosphatase zum Ausschluss eines Knochenprozesses und von Calcium und Phosphat, weil wenn dort irgendetwas sich auflöst, dann steigt das Calcium an. Ich schaue mir den Harn an und das Gesamteiweiß im Harn. Ich mache dazu eine Serumelektrophorese, um das Paraprotein zu identifizieren. Und empfohlen wird es auch noch, die freien Leichtketten im Serum zu bestimmen und die Immunglobuline quantitativ. Und damit, mit diesen sehr einfachen Untersuchungen, die alle von der Krankenkasse bezahlt werden, glücklicherweise, kann man ein Myelom sozusagen den Verdacht irgendwie ein bisschen erhärten. Oder wenn es negativ ist, wenn die alle negativ und unauffällig sind, was in den meisten Fällen glücklicherweise der Fall ist. Ein multiples Myelom ist eine seltene Erkrankung, kann man es ganz gut ausschließen. Das, was wir nicht brauchen, ist eigentlich eine Immunfixation, das ist ein Nachweis von ausgeschiedenen Antikörpern im Harn, weil die meistens sozusagen eigentlich nur das widerspiegeln, was im Serum passiert.
Ich glaube, die Immunfixation im Harn ist auch keine Kassenleistung in Österreich. Ist
keine Kassenleistung. Nur, wenn ich jetzt einem Patienten das gesagt, 20% bei über 70-Jährigen, ich habe gefunden, 5% der Leute über 50, das heißt jeder 20. über 50, hat ein Paraprotein und in den meisten Fällen haben diese Patienten auch keine Beschwerden, fühlen sich selbst gesund, bis sie den Laborbefund sehen und bis sie bei Dr. Google eingeben, was bedeutet Paraprotein, und dann sind sie plötzlich krank, weil dann fürchten sie sich vor dem Krebs. In den meisten Fällen ist dieses Paraprotein ein Zufallsbefund und heißt monoklonale Gammopathie unbekannter Signifikanz. Das heißt, wir wissen nicht, was daraus wird. Theoretisch könnte sich ein Myelom daraus entwickeln, aber die Chance ist über alles relativ gering. Und was kann noch ein Paraprotein verursachen? Natürlich auch Leberzirrhose oder andere Erkrankungen oder immunsuppressive Therapien. Wir haben ja viel Freude mit einigen neuen Antikörpern, die gespritzt werden.
Ja, genau. Ja, Antikörpertherapien, das habe ich ganz vergessen. Richtig. Das wird halt selten angegeben von den Zuweisern, weshalb wir dann schwer differenzieren können.
Das heißt, wenn Sie ein Paraprotein sehen, meistens vom Typ IgG, bitte schauen Sie einmal nach, ob Sie dem Patienten nicht vorher so einen Antikörper gespritzt haben. Dann freuen wir uns natürlich, wenn wir ihn nachweisen, aber das ist sicher nicht Sinn der Sache. Und nur bei einem ganz kleinen Teil der Patienten mit einem Paraprotein ist tatsächlich ein multiples Myelom dahinter, eine bösartige Erkrankung. Ich habe extra nachgeschaut für den Vortrag. Wir haben ungefähr 600 Fälle in Österreich pro Jahr. Also im Vergleich zu allen anderen Krebsarten macht das wenige Prozent aus. Und manchmal ist eine chronisch-lymphatische Leukämie dahinter, aber die würdest du wo sehen, natürlich?
Na gut, also die CLL würde ich ja zuerst mal sehen, ganz normal schon im Blutbild und dann im Ausstrich.
Richtig. Das heißt, das würden wir sowieso im Blutbild diagnostizieren und das Paraprotein ist da eher ein Goodie. Vorsicht, auch bei Hepatitis C kommt es manchmal zu einem IgM-Paraprotein, das aber auch keine Bedeutung hat. Und was mache ich jetzt mit einem Patienten, wo ich zufällig ein Paraprotein finde? Ich schaue mir den Patienten an, ob er Beschwerden hat. Ich schaue an, wie viel Paraproteine er hat. Das sehe ich ja beim Typ IgG, nachdem ich die Immunglobuline immer quantitativ bestimme, weiß ich, wie viel Paraproteine er im Blut hat oder Typ IgA oder IgM. Besonders Patienten mit einem Paraprotein vom Typ IgG, das ist bei weitem der häufigste Fall. Das ist in den meisten Fällen harmlos. Paraproteine vom Typ IgA oder IgM sollte man doch ein bisschen näher untersuchen und hämatologisch abklären. Da kann was dahinter stecken. Und wir schauen uns natürlich den Rest an. Dies sind die sogenannten CRAP-Kriterien. Was heißt das? Das steht für Kalzium. Wir schauen, ob das Kalzium erhöht ist. Das wäre dann ein Knochenprozess. Wir schauen, ob die Niere ein Problem hat. Wir schauen, ob der Patient eine Anämie hat. Oder wir schauen, ob der irgendwelche Beschwerden im Knochen hat.
Da könnte man eigentlich sagen, die ersten drei Kriterien könnte man übers Labor direkt abklären.
Richtig. Und für das vierte Kriterium fragt man einmal, ob es irgendwo wehtut. Und das Wichtigste ist, wenn Sie ein Paraprotein entdecken und Sie glauben nicht, dass es etwas ist, bitte beruhigen Sie den Patienten, sagen Sie ihm, es ist sozusagen ein auffälliger Befund, der aber eigentlich zu 95% wahrscheinlich für ihn keine Konsequenz hat. Ich finde es auch ganz spannend, es gibt Überlebensstudien. Wie ist das, wenn jemand ein Paraprotein hat, stirbt er vielleicht früher als jemand, der kein Paraprotein hat? Und bei den Patienten ist eigentlich kein Unterschied. Also ganz wenige bekommen tatsächlich ein multiples Myelom, das man behandeln muss. Und der überwiegende Teil an Personen hat genau die gleiche Lebenserwartung wie jemand ohne Paraprotein. Das heißt, ein Paraprotein hat selbst fast keinen Einfluss auf die Lebenserwartung. Das heißt, hämatologisch abklären mit einer Knochenmarksuntersuchung und weiterführenden Untersuchungen muss ich eigentlich nur Leute, wo ich dann irgendwo etwas Auffälliges sehe. Das heißt, wann sollte man eigentlich nur meine Elektrophorese machen, wenn ich den Verdacht habe, dass der Patient irgendwo symptomatisch ist? Wenn ich den Patienten screene und ein Paraprotein finde, hat das eigentlich für den Patienten, außer dass er beunruhigt ist, sehr wenig Konsequenz. Wie siehst du das?
Ich sehe das recht ähnlich, speziell ab einem gewissen Alter ist halt das Risiko relativ schnell gegeben, dass ein Patient ein MGUS hat. Und dann ist natürlich die Frage, was ich weitermache.
Ja, das heißt, wenn es jetzt keinen Grund gibt nachzusehen, bitte machen Sie kein Screening und nehmen Sie das nicht ins Routinelabor oder noch besser, geben Sie es raus, auch wenn wir damit den einen oder anderen Euro verlieren, aber Sie haben dann wesentlich glücklichere Patienten, weil es hat für den keine Konsequenz, außer dass er extrem beunruhigt ist. Und man darf ja nicht vergessen, jeder Patient schaut zuerst nach bei einem auffälligen Befund bei Dr. Google oder einer Suchmaschine seiner Wahl und ist dann entsprechend beunruhigt, weil in Suchmaschinen werden immer die schwersten Erkrankungen als erstes angezeigt, auch wenn sie die seltensten sind. Und ein multiples Myelom ist extrem selten. Und das sind auch unsere Take-Home-Messages. Elektrophorese gibt es seit nunmehr fast 90 Jahren. Sie wird immer wieder gemacht, wir machen sie gerne, aber man sollte sie nicht immer machen. Ein Screening bringt nichts. Das heißt, es gibt, glaube ich, sinnvollere Tests, wo man dem Patienten wirklich helfen kann. Die Elektrophorese hilft nur bei einem speziellen klinischen Verdacht, wenn man Verdacht hat, dass da irgendwo im Knochen ein multiples Myelom schlummert oder ein sonstiges Lymphom. Bist du auch dieser Meinung?
In diesem Fall muss ich sagen, ja. Und ich glaube auch, sie wird etwas zu häufig bei uns angewendet.
Ja. Das heißt, wir hätten eine Reihe von anderen Laboruntersuchungen, die sicher für den Patienten mehr Vorteil bringen und ihm auch mehr Lebensqualität allalong bescheren. Das war's wieder für heute. Und zum Abschluss hätten wir noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns folgt und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns auch, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit ist uns geholfen. Und eine Bitte noch, wir Labormediziner wissen natürlich immer alles besser, aber wir wissen nicht alles. Und bitte vergesst nicht, unsere Patienten haben alle 16 mm Durchmesser. Das heißt, wir freuen uns auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Und diese bitte per Mail an fortbildung@labors.at. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Und wir sind natürlich auch bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Wir versuchen auch, Fakten und Meinungen zu trennen und unsere Meinungen klar zu kennzeichnen. Aber ihr wisst, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Und wie die Geschichte gezeigt hat, sind leider die Irrtümer meistens häufiger als die richtigen Ergebnisse. Das heißt, im Laufe der Zeit können sich Dinge ändern. Wir haben heute den April 2026. Vielleicht berichten wir euch in einem Jahr oder in zwei Jahren etwas völlig anderes über die Serum-Elektrophorese. Und beachtet auch, wir haben eine etwas eingeschränkte Sicht auf die Welt. Wir versuchen, alles aus dem Blut zu erklären und unsere Patienten haben, wie gesagt, als Röhrchen nur 16 mm Durchmesser und reden nicht zurück. Und natürlich kann dieser Podcast kein Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren und im Ganzen und nicht aufgrund eines Laborwerts. Und wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen, die uns darauf hinweisen, dass dieser Podcast eher für medizinisches Fachpersonal geeignet ist und alle anderen sind herzlich willkommen, aber sollten immer Rücksprache halten mit ihrer Ärztin und ihrem Arzt. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und in der nächsten Folge geht es wieder um ein spannendes Thema in der Welt der Labormedizin. Danke auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden.